BR Heimat. Habe die Ehre.
Heute mit der Edith Schuhwalter. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, Brombeeren und Löwenzahn kennt ja vermutlich jeder von uns. Aber hätten Sie gewusst, dass wir in Bayern über 200 verschiedene Arten von Löwenzahn haben? Und mehr als 180 verschiedene Arten von Brombeeren. Oder dass in die Salzachauen wilde heimische Schneeglecker gibt. Das kann man alles nachlesen in der neu erschienenen Flora von Bayern. Das ist ein Nachschlagewerk mit 3000 Seiten. Und einer der Herausgeber ist heute bei mir zu Gast. Das ist der Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung in München. Die Flora von Bayern, das ist wirklich ein Buch der absoluten Superlative. 200 Botaniker haben seit 1983 dafür aufgeschrieben, welche Pflanzen wo in Bayern vorkämen. Vier Herausgeber haben dieses Wissen auf 3000 Buchseiten und in vier Bänden zusammengefasst. Und einen der Herausgeber darf ich jetzt begrüßen, den Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung in München. Herzlich willkommen auf BR Heimat.
Guten Morgen, grüß Gott.
Die Flora von Bayern, die ist ja wirklich in mehrerlei Hinsicht ein Schwergewicht. Ja. Also ich muss sagen, das ist so schwer. Es sind vier Bände in einem Schuber, nicht groß, aber ein unglaubliches Gewicht. Ich habe mir gar nicht getraut, dass ich das ins normale Bücherregal stelle daheim, weil das ist ja so schwer wie ein Biertragl in Bayern.
Das stimmt. Also als erstes vielleicht gleich eine Entschuldigung an alle Postboten, die das ausliefern mussten. Es ist doch etwas umfangreicher geworden und hat ein bisschen länger gedauert als ursprünglich geplant.
Mhm. Genau. Wo steht es bei Ihnen daheim?
Das steht tatsächlich eines im Bücherregal und eins noch am Boden, weil wir gerade erst umgezogen sind und in meinem Büro die Bücherregale noch gar nicht alle aufgebaut sind.
Also das unterste Fach ganz am Rand könnte gerade gehen.
Da oder? Kann man es hinstellen, ja.
Also es ist wirklich ein Erlebnis, allein das mal einmal hochzuheben. Und es steckt ja nicht nur viel Gewicht drin, sondern auch eine unglaubliche Arbeit. Ich habe schon gesagt, 1983 haben die Botaniker angefangen, dass die Pflanzen in ganz Bayern registrieren. Aber damals war ja noch gar nicht klar, dass dieses Buch irgendwann geben wird, oder?
Richtig. Also wir haben sogar die Daten noch viel weiter zurückverfolgt. Also in diesem Buch sind tatsächlich die Pflanzen, die in Bayern vorkommen und vorgekommen sind, innerhalb der letzten 250 Jahre erfasst. Und das letzte solche Werk, diesen letzten Verbreitungsatlas, da gibt es also so ein Buch, wo die Karten eingezeichnet sind, welche Pflanze wo vorkommt, die hat die Daten von der letzten 200 Jahre bis 1983 erfasst und dann haben wir eben gesagt, wir müssen ab da weiter aufzeichnen, aufnehmen und da haben wir dann alles gesammelt, was so nach 1983 neu hinzugekommen ist, natürlich auch die alten Daten und im Jahr 2011, da hat sich dann die Arbeitsgemeinschaft Flora von Bayern gegründet. Das ist also eine ehrenamtliche Gruppe, die dann sich zum Ziel gesetzt hat, das Ganze in Buchform herauszubringen.
Wahnsinn. Also ich bin wirklich erstaunt, dass es so ein Buch überhaupt gibt. Also man würde sich denken, sowas gibt es ja vielleicht nur in Excel-Dateien oder irgendwo im Internet. Aber das ist wirklich mit wunderschönen Fotos, übrigens auch zum Teil von Ihnen, wie ich bemerkt habe. Und richtig als tolles Buch zum Durchblättern auf die Knie legen und einfach schmökern stundenlang, das fand ich ungewöhnlich.
Ja, und da haben wir vielleicht Glück gehabt, dass es jetzt noch die Zeit ist, wo es solche Druckwerke noch gibt. Ich denke auch in den nächsten 10 oder 20 Jahren wäre sowas nicht mehr möglich gewesen. Wir wollten 2011 das innerhalb von wenigen Jahren, nämlich 2014 herausbringen, weil die letzte Flora von Bayern, also das letzte Buch, das ist noch so ein einbändiges Werk, das ist 1914 rausgekommen. Gekommen, haben wir gedacht, 100 Jahre später machen wir wieder so eine Zustandserfassung, was in Bayern wächst und blüht. Und das haben wir 2011 so ganz leichtgläubig gesagt, das machen wir bis 2014 fertig, weil wir hatten diese Tabellen und die Daten schon und haben, das hat sich dann doch noch um 10 Jahre heraus verzögert. Das lag vor allem daran, weil wir gemerkt haben, der Erfassungszustand in Bayern ist nicht über die Fläche überall gleich. Also es gab Regionen Bayerns, die waren quasi botanisch gesehen noch so ein weißer Fleck in unserer Karte und es gab Regionen, die waren besonders gut untersucht und wir haben versucht, das möglichst gleichmäßig zu machen und haben halt dann noch mehrere Jahre gebraucht, um auch die weniger gut untersuchten Regionen uns anzusehen.
Und jetzt sind ja diese Menschen, die rumgegangen sind, um zu schauen, was, wann, wo blüht, das sind ja unzählige, jetzt sage ich Arbeitsstunden, aber die haben das ja aus reiner Begeisterung für die Natur gemacht, oder?
Richtig. Und diese diese ehrenamtliche Tätigkeit, die ist gar nicht wirklich hoch genug zu schätzen. Ohne diese mehr als 200 Ehrenamtler, die durch ganz Bayern gegangen sind, wie gesagt seit 1983 und die das aufgeschrieben haben, das notiert haben, was wo wächst. Also das war ein Citizen Science Projekt über 40 Jahre, das ist also quasi bevor es den Namen Citizen Science überhaupt gab, also ein Bürgerwissenschaftlerprojekt par excellence. Und da sind wir wirklich ganz glücklich und ohne diese vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter wäre das Werk auch nicht zu realisieren gewesen. Deswegen, wir sind bloß die Herausgeber, wir vier Leute. Aber der Datenschatz, der dahinter steckt, der stammt von diesen Leuten. Und nur mal eine Zahl zu nennen. Die haben also aufgeschrieben, was vor ihrer Haustür, welche Pflanze wächst und auch zu welchem Zeitpunkt sie gefunden haben. Und diese Beobachtungsdaten, sind insgesamt in unserer Datenbank 16 Millionen von diesen Daten.
Oh.
Das ist also ein unglaublicher Schatz an Daten. Das wäre, wie wenn aus jedem deutschen Bundesland 1 Million Daten gekommen wären. Und es gibt Bundesländer, die wären froh, wenn sie 1 Million Daten hätten. Also da haben wir einen wirklich unglaublich reichen Datenschatz, den wir auswerten konnten. Und so konnten wir über die Fläche für jede Pflanzenart in Bayern Karten erstellen, wo die vorkommen und dann eben noch Informationen zu diesen einzelnen Pflanzen angeben. Und das ist dann in Buchform niedergeschrieben worden.
Also wenn man jetzt jede Arbeitsstunde nur mit Mindestlohn bezahlen hätte müssen, hätte sich kein Mensch dieses Werk leisten können, oder? Das was wir in der Zusammenarbeit.
Genau, also die Arbeitsstunden, die sind also viele Stunden ehrenamtliche Arbeit, da ist also fast nichts bezahlt worden. Ein Kollege von mir, ich weiß leider die Zahlen nicht mehr auswendig, der hat mal ausgerechnet, wenn nach Mindestlohn bezahlt wäre, diese ehrenamtliche Kartiertätigkeit, was das gekostet hätte. Da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, die Zahl habe ich nicht im Kopf.
Aber wenn es Millionen von Einträgen sind.
Genau, also das wären auch Millionen von Euro gewesen. Mhm. Das wäre also nicht zu bezahlen gewesen. Und auch, dass wir das Werk in Buchform herausgeben konnten. Also ich muss dazu sagen, es gibt auch eine Webseite www.bayernflora.de, wo wir auch diese Verbreitungskarten, wo die sich jeder online auch ansehen kann. Die gibt es schon ein bisschen länger und jetzt ist eben das Ganze noch mit Fotos und viel Text als in Buchform noch etwas umfangreicher gestaltet worden. Und ohne eine wirklich großzügige Finanzierung, eine Drittmittelfinanzierung durch Sponsoren, hervorzuheben ist vor allem der Bayerische Naturschutzfonds, eine Stiftung des öffentlichen Rechts, da hätten wir dieses Werk in Buchform nie herausbringen können. Vor allem nicht zu dem Preis, zu dem es jetzt im Buchhandel erhältlich ist.
Also 180 Euro ist jetzt auch nicht
ist ein stolzer
Geld,
Preis.
Aber für das, was man kriegt und wie viel Arbeit drinsteckt, ist ja neu zu
schnäppchen. Wenn man das auf die Seitenzahl hochrechnet, richtig. Also das war dieser Druckkostenzuschuss, der war unbedingt notwendig, weil für sonst das Werk, glaube ich, das hätte dann über 250 Euro gekostet. Und dann wäre es, glaube ich, für den Leserkreis, den wir angedacht haben, nicht mehr erschwinglich gewesen.
Mhm. An wen haben Sie denn gedacht?
Wer das also alles das sind natürlich auch Botanikerinnen und Botaniker, aber auch Naturliebhaber, botanisch interessierte Leute, die sich also für die bayerische Flora interessieren, für die Pflanzenwelt Bayerns. Ich muss gleich dazu sagen, es ist kein Bestimmungsbuch, also es ist kein Blumenbuch, wo man durchblättert und dann jede Pflanze mit einem Bild findet und anhand dieses Bilds man die Pflanze bestimmen kann. Aber es ist ein Nachschlagewerk eben des jetzigen Zustands Bayerns, was, wo, wann wächst, wie sich das in den letzten 200 Jahren verändert hat. Das ist auf den Karten ersichtlich. Und man kann anhand dieser Karten eben, wenn man eine Pflanze vor seiner Haustür findet, sagen, gibt es die da schon oder habe ich die jetzt bei mir in der Gegend neu gefunden?
Und es sind ja auch 2500 Fotos drin. Also ist auch wirklich, macht Spaß einfach, sage ich mal, durchzublättern und man denkt, ui, toll, was ist denn das? Das habe ich auch schon gesehen. Und dann stellt man fest, ui, da gibt es jetzt 10 Seiten, die sich alle sehr ähnlich schauen, aber alles unterschiedliche Arten sind. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, mit den vielen verschiedenen Brombeerarten allein.
Genau.
Also ich muss gestehen, ich habe immer gedacht, es gibt halt
die eine Brombeere, die man isst. Und das reicht, glaube ich, für den Laien auch. Also ich wäre bei einigen Biologiestudenten von mir schon zufrieden, wenn die Brombeere von der Kratzbeere und der Himbeere unterscheiden könnten, auch ohne die Beeren, die dran sind. Aber es gibt bei den eigentlichen Brombeeren, die man übrigens alle essen kann, also eine Vielzahl von Arten, also mehrere hundert in ganz Mitteleuropa, in ganz Deutschland und fast 180 Arten bei uns in Bayern. Das liegt daran, weil die Brombeere etwas macht, was viele andere Pflanzen nicht macht. Also die kann auch, ohne dass Sexualität stattgefunden hat, also ohne dass es zu einer Befruchtung kam, kann die wieder Samen machen. Und somit ist fast jede Brombeere, die lokal irgendwie vorkommt, unterschiedlich, die entwickelt sich halt unabhängig von den anderen, kloniert sich dort. Und das sind diese Riesenflecken, häufig ein Klon. Und die sind überall dann unterschiedlich. Und die kann man tatsächlich auch, also zumindest der Experte kann die unterscheiden. Also es gibt bei den Botanikern dann welche, die sich auf Brombeeren spezialisiert haben. Wahnsinn. Und die können dann diese ganzen 180 unterscheiden. Ich muss zugeben, ich kann es nicht.
Aber es gibt einen botanischen Garten in Regensburg, habe ich gelesen. Mhm. Die haben eine große Brombeersammlung, wer mal sich kundig machen möchte.
Genau, also es gibt dann auch Leute, die sich nur mit den Brombeeren beschäftigen. Die nennen sich Bathologen und ich finde das auch sehr, sehr spannend. Also ich habe mir ein bisschen eingearbeitet. Ich kann so die 10 Brombeerarten, die hier in und um München wachsen, die kann nicht unterscheiden. Mhm. Die sind also, da gibt es welche, die sind wirklich ganz, ganz deutlich unterschiedlich und das macht schon auch Spaß, sich mit den Brombeeren zu beschäftigen.
Mhm. Und es gibt auch eine bayerische Brombeere.
Richtig, es gibt die bayerische Brombeere, die kennt man hier in Süddeutschland recht gut. Die ist gar nicht so selten in Wäldern, selbst in so Fichtenforsten kommt die vor. Die ist extrem stachelig, die gehört also in die Gruppe der Stachelschweinbrombeeren, sagt man. Wenn man die wirklich gar nicht anfassen kann an den Stängeln, die sind rundum, die hat also große Stacheln, dazwischen noch kleinere Stacheln und die macht dann auch so richtig schöne Fußangeln. Also mein Opa hat die immer Grutzefix-Brombeere genannt beim Gehen durch den Wald. Wenn man da hängen bleibt, die stechen selbst durch die Jeans und man stolpert da auch ganz leicht, weil die so richtig schöne Fußangeln am Boden bildet.
Und machen alle auch Beeren?
Alle machen diese Beeren, diese Sammelsteinfrüchte, wie der Botaniker sagt. Und die sind übrigens auch alle essbar. Mhm. Die sind auch nicht bei allen dieser Brombeeren so richtig violett-schwarz. Die Fuchsbeere zum Beispiel, dazu rötliche, die schmeckt auch ein bisschen eher wie eine Himbeere. Also für mich schmecken sie alle ähnlich und man kann sie auch alle essen. Es gibt welche, die sind ein bisschen mehr fad, es sind welche, die sind ein bisschen mehr aromatisch. Aber essen kann man sie alle, die Brombeeren.
Also können wir mal eine Brombeerdegustation machen im
richtig.
Herbst und schauen, ob man die Unterschiede rausschmeckt. Jetzt haben wir die Flora in Bayern als Ganzes, also wie gesagt, epochal. Und gleich würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen drüber reden, warum man so ein Riesen-Nachschlagewerk, was so einen Riesenaufwand erst einmal braucht, warum man das eigentlich braucht, wofür sowas wichtig ist. Habe die Ehre, heute mit dem Botaniker Andreas Fleischmann, einer der Herausgeber der Flora von Bayern. Und gerade haben wir schon gehört, vor 110 Jahren hat es schon mal eine Flora von Bayern gegeben. Also ein Buch über alle Pflanzen, die es damals in Bayern gegeben hat. Und er hat vorhin schon kurz erwähnt, das war ein Band. Das überrascht mich jetzt. Man würde denken, vor 110 Jahren hat es mehr Pflanzenarten in Bayern gegeben als heute.
Es hat weniger gegeben, aber es sind tatsächlich viele neu hinzugekommen. Der Grund, warum dieses Werk von einer einzigen Person übrigens auch nur geschrieben wurde und warum das viel, viel schneller ging, ist meiner Meinung nach, dass da keine Verbreitungskarten drin sind, sondern das ist eigentlich nur eine Tabelle oder eine kleine Übersicht, welche Pflanze wo vorkommt. Das werden zwar die Regionen dann vorgegeben, kommt, was weiß ich, in der Oberpfalz und in Niederbayern vor, aber es sind keine Karten drin. Denn bei der Erstellung der jetzigen Flora von Bayern würde ich sagen, 2/3 der Hauptarbeit war, diese Karten zu erstellen. Das ist ja ansonsten eine Inventur von allen Pflanzen, die es in Bayern gibt.
So wie und die Betriebe.
Wie die Betriebe auch. Und ob man jetzt da eine Liste hat, man könnte es vielleicht auch mit einem Telefonbuch vergleichen. Wenn man da jetzt ein Telefonbuch hat und bloß listet, welche Schowalter es in ganz Bayern gibt, dann geht das relativ schnell. Wenn man aber eine Karte. Oder alle Fleischmanns. Aber wenn man da eine Karte einzeichnen würde mit den Punkten, wo jeder Fleischmann oder jeder Schowalter da lebt, dann dauert es schon sehr, sehr viel länger. Und das ist, warum unsere Flora doch ein umfangreicher ist. Also die Karten nehmen viel Platz im Werk weg und die haben auch viel Arbeitszeit in Anspruch genommen.
Mhm. Also wir haben schon mal erklärt, bei der Kartierung der Vogelarten in Bayern, die in diesem Jahr erstmals mal im Winter stattgefunden hat, dass es mit so Quadranten funktioniert.
Genau.
Also jeder kriegt so einen Kartenausschnitt.
Ja.
Wie groß sind da die Kartenausschnitte oder Quadranten
die für sind, die Flora? Für die Flora auch, das ist standardmäßig, das sind diese Messtischblattquadranten und die sind, wenn ich mich nicht irre, glaube ich, umgerechnet 1,3 mal 1,3 Kilometer.
Mhm. Und dann geht jeder diesen kompletten Quadranten ab und schaut.
Genau, und es geht sogar noch ein bisschen aufwendiger. Also man versucht natürlich, möglichst alles zu erfassen, was an diesem Quadranten wächst. Und heutzutage geht es recht leicht mit den Satellitenkarten. Man kann sich das aber auch mit diesen alten Messtischblattkarten angucken. Mhm. Da versucht man natürlich möglichst, man kann einmal diagonal durch den Quadranten laufen, entlang der Straße. Straßen. Aber wenn man es recht professionell macht, dann guckt man sich an, okay, ist da irgendwo ein Teich, ist da ein Wald, ist da eine Wiese, gibt es da vielleicht sogar eine Deponie, die zugänglich ist, und dann hat man verschiedenste Lebensräume abgedeckt und dann kriegt man natürlich viel mehr, als wenn man einmal bloß an einem Feldweg, an einem Maisacker entlangläuft.
Mhm. Aber es muss ja ein wahnsinniges Fachwissen auch sein von jedem Einzelnen, dass der da jede einzelne Pflanze erkennt und bestimmen kann. Und
richtig, und Wahnsinn. Dann gibt es aber dann auch, wir hatten dann quasi immer einmal im Jahr den Tag der Bayernflora, wechselnd in verschiedenen bayerischen Städten, wo sich dann die mitgemacht haben an dem Florian-Projekt, da gab es dann Vorträge, man hat auch Pflanzen mitbringen können zu so Bestimmungsabenden. Mhm. Man hat sich natürlich auch per E-Mail ausgetauscht oder man hat sich dann getroffen. Also man kann auch, wenn man Pflanzen findet, die man nicht bestimmen kann, wo man nicht weiterkommt, kann man sich zum Beispiel auch bei uns an der Botanischen Staatssammlung melden. Da sitzen dann die Profis und wir können dann helfen und wir können dann auch gleich sagen, ah, das ist was Interessantes. Denn das geht immer weiter, dieses Erfassen. Also wir haben die Flora von Bayern im September letzten Jahres offiziell vorgestellt in der Buchvorstellung und während dieser Buchvorstellung haben wir in einem Vortrag zum Buch sagen können, dass also während das Werk gedruckt wurde, schon wieder zwei Pflanzen neu in Bayern gefunden wurden.
Die noch nie in Bayern registriert worden
sind. Genau, das sind also keine neuen Arten oder so, sondern das sind Gartenflüchtlinge, nennen wir das, also Neophyten, botanische Neubürger, Pflanzen, die irgendwo ausgekommen sind, die hat entweder einer da ausgesät oder mit Vögel haben sie verbreitet oder der Wind und die sind also bisher noch nie außerhalb eines Gartenzauns, außerhalb der menschlichen Obhut nachgewiesen worden und die machen sich jetzt da auch selbstständig.
Also wir haben manchmal bei Tieren, kriegen wir Meldungen, dass ein Tier, was schon als ausgestorben galt, wiedergefunden wurde. Passiert das bei Pflanzen auch?
Ja, das passiert auch. Und im Zuge dieser gründlichen Erfassung haben wir tatsächlich von einigen Pflanzen wieder Vorkommen gefunden, wo wir gedacht haben, die wären schon weg. Und mein persönliches Highlight, das ist eine ganz kleine, unscheinbare Pflanze. Das ist das Wasserdickblatt, botanisch Crassula aquatica. Die galt seit 120 Jahren in Deutschland als ausgestorben. Mhm. Die wurde in Bayern, gab es da gar keine Funde. Und die haben wir in Bayern wiedergefunden. Und damit ist das der erste Fund seit 120 Jahren und der neue Fund für Bayern. Mhm. Die ist also in der Tirschenreuther Teichplatte da oben, ganz im Nordosten gefunden worden. Und das ist eigentlich eine Pflanze, das ist so eine Wasser- oder Sumpfpflanze, recht klein und unscheinbar. Die hat so einen Teichwirt gefunden an seinen Teichen. Und das nächste bekannte Vorkommen ist etwa 50 Kilometer entfernt, auf der tschechischen Seite schon. Und das ist eine Pflanze, die wird von Wasservögeln ausgebreitet. Und das ist diese Tirschenreuther Teichplatte, das ist eine bekannte Vogelzugroute, die kam wahrscheinlich aus Skandinavien wurde die mitgebracht, da ist die Pflanze viel weiter verbreitet.
Ach, aber dann ist sie rückgewandert
praktisch. Ist quasi rückgewandert, auch das erste Mal in Bayern gelandet, natürlicherweise. Und wir haben uns schon sehr gefreut, weil die in Deutschland seit 120 Jahren, gab es da keinen Nachweis mehr, galt also als ausgestorben. Und die ist also jetzt nicht ausgestorben, gibt es jetzt zumindest an einer Stelle in Bayern wieder.
Und der Teichwirt, ist der jetzt stolz?
Dass er so der ist sehr stolz, ja. Ich habe ihn noch nicht persönlich getroffen, aber die Kontakte da vom Bund Naturschutz, die haben mir gesagt, der hat die also auch quasi, der kümmert sich um diese Pflanze, hat die auch an seinem Gartenteich.
Das ist ja Sehenswürdigkeit, genau. Die können ja gleich führen.
Ja, wobei die wirklich, die ist groß wie ein Fingernagel, also das ist klein und unscheinbar für einen Botaniker, aber auch die kleinen unscheinbaren Dinge schätzen,
haben
ist wirklich
eine große
ganz,
Bedeutung.
Genau, ist eine schöne Besonderheit, ja.
Also bei der Flora von Bayern ist es umgekehrt, die ist jetzt nicht klein und unscheinbar, die ist umfangreich und schwergewichtig. Warum braucht man jetzt eigentlich so ein Nachschlagewerk? Was hat die für einen ganz praktischen Nutzen?
Da könnte man auch fragen, warum müssen die ganzen Geschäfte einmal im Jahr Inventur machen?
Ja.
Das ist einfach eine Zustandserfassung, damit wir wissen, was ist da, und da ist eben die letzte 100 Jahre her, und es ist sehr wichtig, zum einen auch für den Naturschutz und auch für einfach unsere Landschaftspflege, dass wir festhalten, welche Pflanzen verschwinden bei uns. Also wo müssen wir was tun, damit uns die nicht aussterben? Aber auf der anderen Seite auch, wie verändert sich die Natur um uns herum? Welche Pflanzen nehmen zu? Also wir haben viele dieser Neophyten, dieser botanischen Neubürger, von denen sich einige momentan stark ausbreiten und dann auch invasiv werden können. Beispiele sind der Japanknöterich, die kanadische Goldrute oder der Riesenbärenklau. Die letzte, die hat ja ganz konkret auch Auswirkungen auf uns. Weil wenn man den Saft dieser Pflanze auf die Haut kriegt, gibt es ganz starke Verbrennungen. Oder die Ambrosie oder Traubenkraut, die aus Nordamerika kommt, diese Pflanze und ganz stark allergieauslösend ist, die gab es vor 100 Jahren in Bayern nicht. Die gab es auch lange nicht in Bayern. Die breitet sich aber momentan aus. Die ist also auch auf einer Schwarzliste. Die muss gemeldet und bekämpft werden.
Also das Gegenteil von der roten Liste.
Genau. Es gibt also eine Schwarzliste von invasiven Pflanzen und sogar Pflanzen, die uns Menschen gefährlich werden können. Und da wird dokumentiert, wie die sich ausbreitet. Und da sehen wir also ganz klar auch auf unseren Karten, die breitet sich zum Beispiel entlang der Straßen und Eisenbahnen momentan sehr stark aus, auch im Zuge der Klimaerwärmung. Da profitiert diese Pflanze davon und das ist wichtig, sowas zu dokumentieren.
Was ist denn das größere Problem? Die Pflanzen, die verschwinden oder die Pflanzen, die sich so aggressiv direkt ausbreiten?
Das ist beides ein großes Problem, weil zum einen, was verschwindet und was ausstirbt, das kommt nicht wieder. Und es gibt Pflanzen, die gibt es weltweit nur in Bayern. Das sind 88 Pflanzenarten von diesen fast 6000 in Bayern nachgewiesenen. Die sind sogenannte Endemiten. Das heißt, die kommen nur in Bayern vor und manchmal nur an einem einzigen Fleck. Und das ist das weltweite Vorkommen. Und wenn diese Pflanze ausstirbt, dann war es das. Also es gibt zum Beispiel einen Münchner Goldhahnenfuß. Den gibt es nur im Stadtgebiet und Landkreis München und sonst weltweit nirgendwo. Der ist zwar sicher, also der stirbt nicht so leicht aus, aber das sind Pflanzen, die, wenn weg sind, dann sind die verschwunden. Da mag man sich denken, mei, da gibt es da dafür andere. Aber die genetische Vielfalt dieser Pflanze ist dann für immer weg. Und das kann ja auch eine Pflanze gewesen sein, die irgendwelche Inhaltsstoffe hat, die uns Menschen später vielleicht noch nützlich sind. Das nimmt man vielleicht
oder auch
Medikament.
Tiere, die auf diese Pflanze
genau, also mit jeder Pflanze sind, verschwinden dann auch wieder bestimmte Tiere. Also das Insektensterben, das seit 2017 in aller Munde ist, das ist eigentlich ursächlich ein Wiesensterben oder ein Pflanzensterben, weil die Lebensräume verschwinden und die Nahrungspflanzen dieser Insekten. Die Insekten, die sieht man nur vielleicht ein bisschen deutlicher.
Also manche Menschen denken ja, meine Blumen ist ja schon nett, gell? Aber man muss ja wirklich sich jeden Tag bewusst machen, das ist ja der Anfang der kompletten Nahrungskette.
Das ist der Anfang der Nahrungskette. Das ist nicht nur der Salat auf dem Teller, sondern von dem Salat auf dem Teller leben ja auch die Tiere, von denen wir uns ernähren und alle anderen Tiere drumherum. Genau. Und das andere, was Sie gefragt haben, also auch diese Neophyten, diese invasiven Neophyten, die sind genauso problematisch, weil die sich sehr invasiv ausbreiten, die verdrängen andere Pflanzenarten und verändern damit die Lebensräume. Denn, wie Sie schon gesagt haben, manche Pflanzen, die dann verschwinden, von denen haben vielleicht bestimmte Schmetterlinge als Raupe gelebt, dann verschwindet dieser Schmetterling. Der Schmetterling war vielleicht der einzige Bestäuber einer anderen Pflanze und so ist das eine ganze Kettenreaktion. Und je artenärmer ein Ökosystem, ein Lebensraum ist, desto instabiler ist er gegen äußere Einflüsse. Und wir haben gerade massive äußere Einflüsse, Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung. Und da sind also artenreiche Lebensräume sind dem Ganzen besser gewappnet als artenarme Lebensräume, die dann eher zusammenbrechen.
Besser aufgestellt. Ja. Und hat jetzt die Tatsache, dass Sie das alles erfasst haben und zusammengestellt haben, hat das ganz konkrete Folgen dann, also zum Beispiel für die Politik?
Also wir haben im Zuge dieser Zustandserfassung und der Erstellung der Flora von Bayern Hand in Hand, mit dem ging auch die neue rote Liste der gefährdeten Pflanzen oder der Pflanzenarten Bayerns, die dann auch rauskam letztes Jahr. Und wo man dann sieht, die werden tatsächlich länger, diese roten Listen. Also es sind viel mehr Pflanzenarten heute bedroht als noch vor 30 Jahren. Und was Besorgnis macht, es sind nicht die seltenen Sachen, irgendwelche seltenen Orchideen, von denen es nur wenige gab. Die wachsen meistens in Naturschutzgebieten und da sind die genauso, denen geht es genauso schlecht oder gut wie vor 30 oder 50 Jahren. Was uns Sorge macht, ist, dass viele der ganz gewöhnlichen Arten, der Wald- und Wiesenarten, die früher jeder gekannt hat und gesagt hat, da zähle ich die doch nicht, ich sehe doch keine Wiesenglockenblume oder keinen Wiesenboxbart, das steht in jeder Wiese rum und die verschwinden uns jetzt. Und das ist dasselbe wie bei den Tieren genauso. Der Igel, den es in jedem Garten gab, der auf der Vorwarnliste ist, die Spatzen werden weniger. Also vor 50, 60 Jahren hätte noch keiner Rebhühner gezählt, weil die so häufig waren. Das ist mittlerweile eine bedrohte Vogelart. Und so geht es den Pflanzen auch. Also Sachen, die früher extrem häufig waren, wo man gesagt hat, da um Pfingsten rum, die bunten Blumenwiesen, die werden leider immer weniger und mit denen auch diese Pflanzenarten.
Und jetzt komme ich nochmal auf die Folgen zurück. Ja. Also die kommen dann auf eine Liste und dann?
Dann hoffen wir natürlich, dass die entsprechenden Personen in Politik, die Entscheidungsträger, dass die daraus Konsequenzen ziehen. Denn da sehe ich ganz klar meine Rolle als Wissenschaftler. Ich bin kein Politiker, ich bin Wissenschaftler. Also meine Aufgabe ist, genau, ich liefere die Faktenbasis und kann Kausalzusammenhänge nennen. Also ich kann sagen, wenn diese Pflanzenart verschwindet oder wenn dieser Lebensraum zerstört wird oder wenn es so weitergeht wie bisher, dann wird das und das und das eintreten. Aber meine Aufgabe ist es nicht, daraus irgendwelche Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das sollten dann unsere Politiker tun, unsere
Volksvertreter. Aber Sie könnten sagen, was wirkungsvoll wäre.
Ich könnte natürlich sagen, die und die Maßnahmen Maßnahme ist wirkungsvoll und das mache ich auch gerne, wenn ich gefragt werde.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also da werden Sie tatsächlich dann auch konsultiert, oder?
Da werde ich konsultiert, nicht so oft, wie ich es mir wünschen würde, aber es ist tatsächlich so, dass also ich gerne mein Expertenwissen zur Verfügung stelle, wenn es zu konkreten Anfragen kommt, wo ich dann eben sagen kann, die Region in Bayern, das ist zum Beispiel auch ein Ziel gewesen bei uns, dass wir für Bayern diese Verbreitungskarten von allen Pflanzen zusammengenommen, da kann man dann quasi so eine, ich weiß gar kein schönes deutsches Wort für die englische Heatmap, also eine Karte, wo man farblich dastehen kann, wie eine Wetterkarte, und man sagen kann, da ist es besonders rot, das sind also besonders viele Pflanzenarten oder da gibt es weniger Pflanzenarten.
Man sagt ja auch die Hotspots der
Artenvielfalt. Genau, die Hotspots der Artenvielfalt, wo man gleich sagen kann, also da wäre es sinnvoll, da keine neue Autobahn drüber zu bauen, weil das ist ein Eldorado für die Artenvielfalt bei den Pflanzen und bei den Tieren. Wobei man auch sagen muss, dass selbst in den Regionen, die nicht so viel Artenvielfalt auf einem Fleck haben, da gibt es dann halt dafür andere Pflanzenarten, die es sonst nirgendwo gibt. Mhm. Und das ist für uns eben wichtig, dass wir jetzt auch sagen können, diese Regionen sind besonders schützenswert, also die sind besonders artenreich.
Und auch wenn das Wetter jetzt halt eher ein bisschen was von Spätherbst hat, die Pflanzenwelt, die zeigt es uns. Der Frühling ist definitiv da. Die Haselsträucher werden gerade schon grün, die Kornellkirschen blühen. Und in Habe die Erde geht es heute um unsere heimischen Pflanzen und wie sich unsere Pflanzenwelt verändert. Weil das ist nämlich dokumentiert in der Flora von Bayern, die nach 110 Jahren jetzt ihr erstes Update bekommen hat. Der Andreas Fleischmann ist zu Gast heute bei uns. Und Herr Fleischmann, 110 Jahre sind ja eine relativ kurze Zeit aus der Perspektive der Pflanzenwelt, sage ich jetzt einmal. Aber vermutlich hat es in diesen 110 Jahren mehr Veränderungen gegeben als in den 1000 Jahren vorher.
Das ist richtig, ja. Und diese Veränderungen haben wir auch versucht, in unserer Flora zu dokumentieren. Diese Verbreitungskarten, die wir dort drin haben, also diese kleinen Bayernkärtchen, die darstellen, welche Pflanze wo vorkommt. Da haben wir auch diese Symbole farbig dargestellt. Wir haben also vier Zeitschnitte gewählt, wo die Pflanzen vorkamen in einer Farbe bis 1945, also bis zum Krieg. Dann die Phase von 1945 bis 1983, das war eben bis zur letzten Zustandserhebung. Und dann noch den Zeitschnitt einmal 2000 und dann nach 2000. Mhm. Und es ist tatsächlich so, diese Veränderungen in der Pflanzenwelt in den letzten 110 Jahren, da sehen wir drei so große Wellen, die Artenvielfalt massiv verändert haben, und zwar natürlich immer zum Nachteil oder vor allem zum Nachteil, also dass Arten verschwunden sind. Und das ist einmal ja bis etwa zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Das sind vor allem die städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen. Hier in München zum Beispiel gab es früher noch viele Sumpf- und Moorpflanzen im Dachauer Moos. Das gibt es natürlich nicht mehr. Das ist trockengelegt worden. Da geht heute die Dachauer Straße durch. Und so gibt es das also um alle großen Siedlungsräume. Es wurden Wälder abgeholzt, Moore ausgetrocknet. Und dann hat man das, was in den deutlich sichtbar ist, so in den 1960er, 70er und 80er Jahren, das ist das, was die Politik Flurneuordnung nennt oder die Landwirtschaft, und wir nennen es Flurbereinigung, also diese Intensivierung und Industrialisierung der Landwirtschaft, das ist meiner Meinung nach tatsächlich die größte Auswirkung auf die Artenvielfalt gerade im Offenland, also in den Blumenwiesen, an den Äckern, auf unsere bayerische Pflanzenwelt hatte, und eine sehr, sehr nachteilige, also das sind sehr viele Arten verschwunden oder sehr stark weniger geworden. Und dann, was man jetzt so in den letzten 20, 30 Jahren sieht, sind die ersten Folgen des Klimawandels, dass also einige Arten auch verschwinden, denen wird es zu warm und zu trocken hier.
Mhm. Weil die erstmal nach oben steigen und irgendwann ist oben Schluss.
Genau, also in den Alpen, da können sie nach oben steigen, in ihrem bevorzugten Temperaturbereich hinterher. Also die Pflanzen, die es kühl lieben, die so gerne am schnell schmelzenden Schnee wachsen, die wandern dem eben hinterher. Aber im Flachland können das viele Arten gar nicht, die können da gar nicht ausweichen. Das sind vor allem auch Arten der Moore, das sind sogenannte Eiszeitrelikte häufig, also Arten, die man sonst in Skandinavien findet, die man weit oben in den Alpen findet und die man bei uns im Flachland in den Mooren findet, die dort eben, weil es dort auch kühler ist und spezielle Bedingungen herrschen, die diesen Pflanzen taugen, also feucht und etwas kühler, bleibt der Schnee lange liegen, und das verschwindet momentan auch, und diese Eiszeitrelikte, die verschwinden dann einfach.
Mhm. Ja klar, die können ja nicht jetzt.
Die können nicht, die weil können rund nicht um dieses so lang, Moor genau, ist dann
Kulturland.
Kulturland, oder genau, Wälder.
Für Lebensmittel.
Genau, okay.
Produktion genutzt. Genau. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, also die Flurbereinigung war so ein ganz großer Einschnitt. Ja. Wenn man sich alte Karten anschaut, dann sieht man ja oft, wie schmal die Ackerl waren. Und da waren dazwischen, war überall ein Rohr, wie man auf gut bayerisch sagt. Also ein Rhein, glaube ich, gibt es so ein deutsches Wort.
Genau, Rhein ist tatsächlich das Wort, ja. Aha.
Und auf diesen Zwischenflächen ist da so viel gewachsen? Oder?
Ja, also diese Ackerraine, das ist ein ganz eigener Lebensraum. Also Hecken, Ackerraine, Ackerrandstreifen, die extrem artenreich waren, wo sich auch seltene Arten, Pflanzenarten gehalten haben lange, die es sonst nirgendwo gab. Und das ist also auch sehr auffällig in der roten Liste der gefährdeten Pflanzenarten, wenn man die sortiert nach ausgestorben oder vom Aussterben bedroht, dann sind da ganz viele Ackerarten dabei, die eben die menschliche Nutzung gebraucht haben. Also gerade auch so Arten der Hackfruchtecker. Wo gibt es heute noch einen Rübenacker, der klassisch bearbeitet wird? Das ist einfach weg mit der veränderten Landnutzung, kommen diese Pflanzen nicht zurecht. Und das andere ist, dass man im Zuge dieser landwirtschaftlichen Intensivierung natürlich auch vermehrt auf Pestizide gesetzt hat, also auf Herbizide, also Unkrautvernichtungsmittel, die dann diesen Pflanzen dann ganz den Garaus gemacht haben. Also die veränderte Nutzungsform und die
immer intensivere Bewirtschaftung.
Genau, auch die Art der Bewirtschaftung, die immer intensivere.
Also eine der Landnutzungsformen, die ich persönlich am meisten nachtraue, sind halt die normalen Heuwiesen, die man früher gehabt hat. In meiner Kindheit waren da noch im Frühling Schlüsselblumen und später natürlich war auch Löwenzahn, aber dann kam noch was. Dann kamen, wie Sie vorhin ganz kurz angesprochen haben, die Glockenblumen und die Margeriten und wenn man so eine Wiese heute irgendwo sieht, oder Kuckuckslicht, meine Lieblingsblumen, die sind einfach verschwunden, weil zu häufig gemäht wird, oder?
Richtig, weil es da auch eine Umstellung und eine Intensivierung gab, gerade diese Grünlandintensivierung, also die veränderte Nutzung dort. Also früher Heuwiesen, die entweder mit der Sense oder mit dem Balkenmäher zweimal im Jahr gemäht wurden, weil man eben Heu eingefahren hat, also Kohlenhydrate verfüttert hat. Und heutzutage verfüttert man Eiweiß, da macht man Silage und da mäht man nicht zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, sondern 5, 6, 7, 8 Mal. Also ich kenne einen Landwirt im Allgäu, der rühmt sich, dass er seine Flächen 9-mal mähen kann. Da gibt es also überspitzt gesagt einige Golfrasen, die werden weniger häufig gemäht. Und das sind dann tote Wiesen. Da blüht nichts mehr, die sind einheitlich grün, die sind überdüngt, die sind zu häufig gemäht. Und in die Wiese können Sie sich setzen und die Augen schließen. Das ist eine stille Wiese. Da hören Sie keine Grille zirpen, da fliegt keine Biene, kein Schmetterling. Also ganz anders in so einer Heuwiese. Und wo man diese Heuwiesen heute noch hat, die gibt es noch, auch im Flachland, nicht nur in den Alpen.
Gibt oft.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Da muss man nicht weit schauen, da ist irgendwo ein Gehöft, das Pferde hat, weil die Pferde eben keine Silage verwerten können. Und die Wiederkäuer, also die Kühe, die kriegen häufig das Silagefutter und das ist ähnlich wie ein Maisacker, also genauso artenarm, so eine Silagewiese. Das sind wirklich tote Wiesen.
Also wir brauchen ja natürlich eine funktionierende Lebensmittelproduktion, das bestreitet ja keiner, aber vielleicht braucht man auch wirklich gezielt Flächen, wo die gar nicht da sind, um Lebensmittel zu produzieren, wo, wenn man Glück hat, Pferde gefüttert werden können.
Ja, genau, also diesen Ansatz gibt es mit dem Vertrag Naturschutz, dass eben Flächen als Heuwiesen gemäht werden, obwohl man das Heu dann eben nicht verfüttert. Und die Möglichkeit ist vielleicht auch, diese Intensivierung ein bisschen zu extensivieren. Es muss ja keiner seine Silagewiese zu 100% wieder in eine Heuwiese verwandeln, aber wenn man da 10% der Fläche, so einen dünnen Randstreifen subventioniert, als Heuwiese weitererhält, das reicht für die Artenvielfalt. Und da muss ich gleich mal eine Lanze brechen für die Landwirte, weil das sind nämlich nur die armen Leute in diesem Spiel, die am meisten drunter zu leiden haben. Das heißt, der Herr Fleischmann, der schimpft auf die Landwirte und dass die an allem schuld sind. Die Landwirte waren 250 Jahre oder noch länger, eigentlich seit dem Mittelalter, sind das die Bewahrer unserer Artenvielfalt. Diese Mähwiesen, die es früher nur entlang der Flüsse gegeben hätte, die es in der Fläche also so viele gibt, das sind unsere kleinen Eldorados, unsere Hotspots der Biodiversität, quasi unsere kleinen tropischen Regenwälder oder Korallenriffe, da wo es unsere Artenvielfalt gibt. Die gibt es nur dank der Nutzung durch die Landwirte, und zwar diese traditionelle Heuwiese. Und das haben die Landwirte lange erhalten und würden das wahrscheinlich heute noch tun, wenn die nicht im Spielball der Agrarpolitik wären zwischen Wachse oder Weiche und Flächenprämie. Das heißt, nur wer viel hat und viel produziert, kriegt viel Geld. Also jemand, der von solchen Subventionen abhängt, und der einen Milchpreis hat, wo im Discounter oder im Laden der Liter Milch weniger kostet wie der Liter Wasser. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist paradox. Das, was die Kuh sauft, ist teurer als wie das, was die Kuh produziert. Davon kann kein Landwirt überleben und seine Familie ernähren. Und dann ist es völlig klar, dass es da auch nicht reicht für die Natur. Und da muss die Politik ansetzen, die Agrarpolitik. Da muss sich was ändern, dass der Landwirt seine Flächen so bewirtschaften kann, dass es für ihn reicht und für ein vernünftiges Auskommen. Und dann ist nämlich auch wieder ein bisschen Platz für die Natur. Denn kein Landwirt ist, glaube ich, glücklich, wenn er eine Silagewiese hat. Das breche ich jetzt einfach für die Landwirte. Ich glaube, die wären auch viel fröhlicher, wenn die eine schöne bunte Blumenwiese hätten.
Das ist ja auch eine interessante Frage. Kann man denn diesen Prozess so ohne weiteres rückgängig machen? Also wenn ich jetzt eine Wiese über, sagen wir mal, 20 Jahre intensiv genutzt habe und sehr oft gedüngt und sehr oft gemäht habe, und dann sage ich, ach, jetzt mähe ich es bloß nur zweimal im Jahr, kommen dann die anderen Pflanzen wieder?
Manche kommen wieder. Das ist überraschend, was da wieder kam. Vor allem, wenn es noch intakte Flächen rundherum gibt, wo dann wieder was einfliegen kann. Und manche, die eben kurzlebige Samen haben, die kommen nicht wieder. Da müssten wir ein bisschen nachhelfen. Aber es ist erstaunlich, was im Boden noch alles zu finden ist. Man kann da auch nachhelfen, indem man den Oberboden umpflügt oder ein bisschen abschiebt und dann die Samenbank reaktiviert, wie man sagt. Also das, was im Boden an Samen schlummert. Bei manchen Pflanzen, die schaffen das 100 Jahre. Das kennt jeder, wenn man sich so eine Baugrube mal anschaut, wenn neu gebaut wird. Und dann ist dieser Erdaushub, der ist nach einem zweiten Jahr, ist der rot voll Mohn oder gelb voll Ackersenf. Also diese Pflanzen, die sind angepasst, hunderte von Jahren im Boden zu verbringen.
Also wenn man die fetteste Schicht oben wirklich runternehmen würde, dann hätte man es abgemagert und hätte man gleichzeitig Zugang zu den
Zusammenbank, genau. Und das ist mein Plädoyer, immer erstmal zu warten, bevor man irgendeine Blumenmischung dort ausbringt. Und erst wenn sich dann vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren immer noch nicht viel zeigt, wenn da bloß Ampfer und Disteln kommt, dann kann man wirklich sagen, diese Fläche ist vielleicht tatsächlich so überbewirtschaftet gewesen. Da müsste man ein bisschen nachhelfen. Mhm. Also technisch ist es machbar. Die Frage ist, ob der Willen da ist. Und da müssen auch alle wir uns fragen, wir beide hier und alle Hörer, da sind wir als Verbraucher gefragt. Das hat natürlich eine Änderung der Lebensmittelproduktion zur Folge. Und da würden sich die Preise ein bisschen verändern. Das finde ich nämlich auch immer schön, wenn 2/3 aller Bayern sagen angeblich, wir würden lieber Bio kaufen anstatt konventionelle Produkte. Aber wenn man in die Kühlschränke schaut, da schaut es dann doch anders aus. Das ist völlig klar, dass eine Biomilch oder eine Heumilch, sage ich es ganz konkret sogar noch, eine Bio-Heumilch. Also eine Heumilch war früher eine Blumenwiese. Also man kann Heumilchkäse und Heumilch kaufen. Dann unterstützt man die Artenvielfalt auf diesen Blumenwiesen. Aber das kostet vielleicht ein bisschen mehr. Oder es kostet zumindest mehr guten Willen.
In Habe die Ehre, der ist heute der Botaniker Andreas Fleischmann zu Gast. Er ist einer der Herausgeber der Flora von Bayern. Dieses Werk, das genau kartiert, wo welche Pflanze in Bayern vorkommt. Und wir sind zum Glück noch eine Stunde beieinander und nach den Nachrichten würde ich ihn gerne mal fragen, wo man zum Beispiel in Bayern noch wilde Schneegleckerl findet oder auch später dann die Iris.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist die Edith Schuhwalter. Ich sage herzlich willkommen, wenn Sie gerade neu eingeschaltet haben. Ja, die neue rausgekommene Flora von Bayern ist heute unser Thema. Und in der letzten Stunde, da haben wir schon gehört, wenn man alle 6000 Pflanzen Bayerns mit ihren jeweiligen Standorten darstellen will, dann braucht es dafür 3000 Buchseiten. Und die wiegen am Schluss 13 Kilo. So viel wie ein ganz Bierdragl. Und die wilden Frühlingsblüher, die kommen natürlich auch vor in der Flora von Bayern. Und wo wir jetzt im Frühling besondere botanische Entdeckungen machen können, das sagt uns gleich einer der Herausgeber der Flora von Bayern, der Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung in München. Schneeglöckerl, die kennen die meisten von uns aus dem Garten. Und da gibt es natürlich unglaublich viele verschiedene Sorten. Und für manche Sorten, da wären unglaubliche Summen zahlt. Ich habe einmal recherchiert, dass im Jahre 2013 jemand bei einer Online-Aktion 875 Euro gezahlt hat für eine einzige Schneeglockenzwiebel. Aber dass in Bayern auch einheimische wilde Schneeglöckerl gibt, die soll wirklich erst in der Flora von Bayern erfahren. Und Herr Fleischmann, da würde mich natürlich jetzt schon interessieren, wo muss ich denn da hingehen, wenn ich echte, wilde, bayerische Schneeglöckerl sein will.
Also die gibt es wirklich nur an wenigen Orten. Es gibt zwar auch, also unsere heimischen Schneeglöckchen, die gibt es auch woanders verwildert, entlang von Flussläufen, aber wirklich heimisch sind sie in Bayern nur in der südöstlichsten Ecke, in Berchtesgaden, also in den Salzachauen zum Beispiel, da kommen die vor. Da sind sie heimisch und in allen anderen Gegenden, da hat man die mal irgendwann ausgepflanzt und da sind die dann verwildert.
Also das sind eigentlich Gartenschneeglöckerl, die anderen,
genau,
die dann verwildert. Jemand hingepflanzt hat oder
genau, und die dann verwildert oder? Sind, genau. Mhm.
Und wie schauen die heimischen bayerischen Schneeglöckerl aus?
Die Schneeglöckchen, da gibt es also wirklich mehrere Arten und das ist schon, also auch diese Verwilderten, das ist dieselbe Art, aber es ist dann eine Zuchtform und die sind gar nicht so einfach zu unterscheiden. Ich glaube, da würde sogar ich mir schwer tun, die von den Zuchtformen zu unterscheiden. Mhm. Man muss also wirklich genau hinschauen, die Blätter sind ein bisschen anders. Und das Wissen eben darauf, dass das zusammenhängt mit dem natürlichen Verbreitungsgebiet, das sich dann weiter nach Österreich erstreckt. Mhm. Deswegen weiß man, dass die dort heimisch sind.
Mhm. Und bei Krokusse, da habe ich schon mal auf einer Bergwiese Krokusse gesehen. Mhm. Also das war ganz so lila-blau. Ja. Mhm. Und das, gar nicht so Ostereierfarben wie genau. Die Krokusse, die man aus dem Garten kennt.
Das ist auch der heimische Krokus, der paradoxerweise weißblütiger Krokus heißt oder Frühlingskrokus, der aber meistens lila blüht und eher selten weiß und der recht klein ist. Da ist man fast enttäuscht, wenn man unseren wilden heimischen Krokus in den Alpen sieht. Und das, was man im Garten kennt, das sind Zuchtformen, meistens aus Zuchtformen von Arten aus Südeuropa, Südosteuropa. Also da gibt es auch einen lilanen, der ganze Flächen zumacht, der Elfenkrokus, der auch in Bayern schon verwildert ist, der ist auch nicht heimisch, der kommt vom Balkan und unser eigentlicher heimischer Krokus, das ist eine Alpenpflanze von so feuchten Viehweiden und den gab es im Flachland auch, also wirklich fast bis an die Flussmündungen, bis zur Donau, der ist aber fast überall schon ausgestorben. Also meine Großeltern, die kannten auch noch Krokuswiesen hier im Flachland, so typische Blumenwiesen, die ein bisschen feuchter sind im Frühjahr, da wuchs der Krokus, die sind aber dann mit der veränderten Nutzung dieser Wiesen und vor allem auch mit der Aufgabe der Festmistdüngung, das brauchen die nämlich gern, die haben so gestern ein bisschen für den Festmist, sind die fast überall verschwunden und auch, dass die Flächen austrocknet sind.
Mhm. Also Trockenheit ist ein Punkt. Also,
ja, und dann die veränderte Nutzung, zu häufig gemäht und auch auf zu mageren Flächen kommt der Krokus nicht zurecht. Der braucht also ein bisschen Nährstoffe, aber der braucht eben nicht die Gülle, diese stinkerte Flüssige, die da ausgebracht wird, sondern diese klassische Festmistdüngung noch.
Und auf Weiden würde er sich da auch halten können?
Auf Weiden hält er sich auch. Also die typischen Krokushabitate, die Sie gesehen haben in den Bergen, das sind dann meistens Kuhweiden. Das sind also so extensive Almweiden, wo dann eben die Almen, genau, wo dann auch die Nährstoffe dann durch die Kühe reinkommen.
Jetzt, wenn ich gerne heimische Pflanzen im eigenen Garten hätte, kann ich eigentlich irgendwo Zwiebeln von heimischen, zum Beispiel Frühlingsblühern kaufen oder gibt es sowas?
Das gibt es tatsächlich. Also es gibt Spezialgärtnereien, die sowas anbieten. Da muss man vielleicht auch noch gleich dazu sagen, die meisten heimischen Frühlingsblüher, die sind geschützt. Also die darf man nicht einfach, man darf die heimischen wilden Schneeglöckerl an den Salzachauen nicht ausgraben. Die stehen unter Naturschutz, die sind auch selten.
Das wird man nie tun. Nein, genau. Sag ich jetzt ernsthaft. Genau. Also wer da ein Faible dafür hat, der geht ja nicht hin und zerstört
genau.
die letzten.
Genau.
Aber manchmal wäre es ja trotzdem interessant,
dass man... Es gibt zahlreiche Gärtnereien, die sich auf Naturgärten spezialisiert haben, die dann auch keine Zuchtformen anbieten, sondern die heimischen Wildarten. Ja.
Von allen Pflanzen dann?
Von denen, die sich in gärtnerischer Kultur gut vermehren lassen. Also den heimischen Wildkrokus zum Beispiel, da gibt es Spezialgärtnereien, die das machen, aber der ist schon recht schwer, weil der besondere Bodenansprüche hat und der wächst auch nicht überall, weil der zum Beispiel Kalkboden nicht mag. Mhm. Also der ist nicht ganz so einfach.
Und welche Rolle spielen, also bei Zoos gibt es ja, dass die aussterbende Tierarten wirklich bewusst weiterzüchten und so erhalten. Passiert das eigentlich bei botanischen Gärten mit seltenen Pflanzen auch?
Ja, und es ist auch gut so, dass das passiert. Und zwar nicht nur mit seltenen Pflanzen, sondern auch mit seltenen Pflanzen mit dokumentierter Herkunft. Da gibt es dann Erhaltungskulturen, nennt man das, ähnlich wie in den Zoos. Also wenn tatsächlich ein Naturvorkommen, einfach also am besten sind die Pflanzen immer noch in der freien Natur in ihrem Lebensraum aufgehoben. Aber wenn der Lebensraum, wenn sie dort aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen verschwinden, dann gibt es tatsächlich Erhaltungskulturen in botanischen Gärten. Das macht der Botanische Garten München, Augsburg. Besonders hervortut sich da der Botanische Garten Regensburg. Also der hat bedeutende Erhaltungskulturen von Pflanzen, die dann sonst auch schon ausgestorben wären in Bayern, wenn es da nicht diese Erhaltungskulturen gäbe. Und da wird dann auch wieder wissenschaftlich dokumentiert am natürlichen Standort das wieder ausgebracht. Also sogenannte Populationsstützungsmaßnahmen, sagt man da. Also es wird einfach den Pflanzen ein bisschen unter die Arme gegriffen und dann wieder was ausgebracht, wenn sie zu verschwinden drohen.
Und wenn man jetzt speziell im Frühling sagt, also das ist ja wirklich eine totale Seltenheit mit den heimischen Schneeglöckern oder auch mit den Krokussen. Was könnte man denn die nächste Zeit so anschauen, wo man sagt, da kann man mal richtig die natürliche bayerische Vegetation erleben?
Also wenn Sie zum Beispiel in die Auwälder gehen, fast entlang aller größeren Flüsse hier im Süden Bayerns, aber auch in Nordbayern, da wo die Böden ein bisschen feuchter sind in den Wäldern, solange die Bäume noch keine Blätter haben, also in Laubwäldern, dann ist dort ganz häufig jetzt der Märzenbecher zu finden. Zumindest das, was ich als Märzenbecher bezeichne, was eigentlich auf Hochdeutsch Frühlingsknotenblume heißt. Weil manche sagen auch zu dem, was ich Osterglocke oder Narzisse nenne, Märzenbecher. Also die deutschen Namen, die sind manchmal, da gibt es also mehrere, auch in den unterschiedlichen Regionen Bayerns heißen die Pflanzen unterschiedlich. Aber das ist so eine kleine weißblühende Pflanze, auch so eine Zwiebelpflanze, die dann auch verschwindet, wenn die Bäume austreiben. Und die bildet da also ganze Teppiche. Das ist ganz spektakulär. Also wenn Sie da an der Wertach oder an der Windach entlang gehen, auch an Teilen der Isar, das ist also sehr, sehr schön jetzt um diese Jahreszeit. Die stehen gerade in Vollblüte.
Als Kind, kann ich mich erinnern, waren immer so an die Ranken waren unglaublich viele Schlüsselblumen. Wo findet man die nur? Weil die habe ich auch den Eindruck, dass die echt immer seltener werden.
Genau, also da haben wir von den Schlüsselblumen, haben wir sogar drei in Bayern heimisch. Und das, was man am häufigsten sieht, ist wahrscheinlich die hohe Schlüsselblume, die jetzt auch anfängt zu blühen oder in den wärmeren Regionen schon auch blüht, die gerne ein bisschen feuchtere Hänge wächst. Und in den trockeneren Hängen kommt ein paar Wochen später dann die echte Schlüsselblume. Die hat ein bisschen dunkelgelbere, also nicht dieses hellgelb, sondern so dottergelbe Blüten. Die riechen auch, die duften im Gegensatz zu der anderen Schlüsselblume.
Ja, unserem nicht geduftet.
Genau, das ist dann die etwas hellere, die hohe Schlüsselblume. Und die hat gern auch ein bisschen feuchtere Böden. Also auch Blumenwiesen, die nicht zu häufig gemäht werden, aber auch in den Stadtparks, wo die Böden ein bisschen feuchter sind, kommt sie vor.
Aber Dünger vertragen die auch nicht, gell?
Eine leichte Düngung würde ich sagen, ja. Also diesen klassischen Festmist, ja, das sind also Flächen, die teilweise früher auch leicht gedüngt wurden, aber eben nicht diese intensive Düngung mit Kunstdünger oder mit Gülle.
Dann verschwinden die dann, weil der Dünger die kaputt macht oder weil die anderen Pflanzen die dann überwuchern?
Weil vor allem die Gräser dann stärker wachsen und die dann überwuchern. Es gibt aber auch Pflanzen, die einfach durch diesen Kunstdünger oder durch diese Gülle regelrecht verbrennen. Also die vertragen diese vielen Nährstoffe gar nicht.
Also jetzt haben wir gesagt, als lohnendes Ausflugsziel auf alle Fälle Auwälder irgendwo. Haben Sie eine spezielle Blumenart, die Sie uns, auf die Sie sich vielleicht selber freuen, wo Sie in nächster Zeit schon Ausflüge geplant haben?
Genau, also es gibt eigentlich immer was und vor allem, ich nehme mir jedes Jahr so als Botaniker bestimmte Pflanzengruppe vor, in die ich mich einarbeiten möchte. Und bei mir sind es tatsächlich jedes Jahr im Frühling, wo ich mich drauf freue, sind die Sumpflöwenzähne. Das ist aber jetzt kein Ausflugsziel, was ich so empfehlen würde. Weil erstens sind die klein, unscheinbar und ganz schwer auseinanderzuhalten. Und zweitens kriegt man da nasse Knie, wenn man sich die anschaut. Also die wachsen entlang von den unseren Mooren und unseren Sumpfgebieten und den größeren Seen. Aber wo ich mich auch drauf freue, ist zum Beispiel in den Trockenrasen, wenn jetzt dann langsam die Küchenschellenblüte wieder losgeht. In Nordbayern dürften sie wahrscheinlich schon blühen, da ist ein bisschen wärmer. Und das ist also so ein großer Bestand von Küchenschellen an so einem Trockenhang, am besten noch mit einer Schlehenhecke im Hintergrund. Das ist ein Bild, also das ist wirklich ein traumhaftes Bild, wenn diese pelzigen Pflanzen im Gegenlicht mit ihren violetten Blüten da leuchten. Und die wird leider auch immer mal seltener, weil die diese nährstoffarmen, trockenen Flächen, also diese Halbtrockenrasen oder Trockenrasen braucht.
Also nicht weit von München weg, ein bisschen nördlich, da gibt es ja die Echinger Heide. Da habe ich auch schon ganz viel so
Küchenschellen. Genau, Garchinger Heide, Echinger Lohe, das sind auch Flächen, die Garchinger Heide. Das ist ein Naturschutzgebiet, das der Bayerisch-Botanischen Gesellschaft gehört. Also es gibt tatsächlich einen Verein in Bayern, es gibt sogar zwei botanische Gesellschaften in Bayern, die Regensburger Botanische Gesellschaft und die Bayerisch-Botanische Gesellschaft. Also Gesellschaften, die sich dem Erhalt und der Erforschung der heimischen Pflanzenwelt widmen. Und der Bayerisch-Botanischen Gesellschaft, die hat damals vor 100 Jahren diese Garchinger Heide käuflich erworben. Das Grundstück gehört denen, das ist also heute Naturschutzgebiet, denn ansonsten wäre diese Fläche auch schon verloren. Das waren also im Norden oder Nordosten von München, sah das wohl früher, also quadratkilometerweise so aus, diese Steppenheiden, ein Lebensraum, den es sonst gar nicht in Bayern gibt. Und es gibt tatsächlich drei Pflanzenarten, die es in ganz Deutschland nur auf der Garchinger Heide gibt. Das ist die einzige Fläche, wo die jemals vorgekommen sind und auch heute noch vorkommen, dank dieser Naturschutzbestrebungen.
Also sobald das Frühling ein bisschen in Schwung kommt, kann ich es wirklich auch als Ausflugsziel empfehlen für alle Menschen, die gern Schmetterlinge sehen. Weil das habe ich auch auffällig gefunden, wie viele Schmetterlingsarten da sind, die man eigentlich gar nicht kennt.
Das liegt auch daran, dass rundherum ist entweder Autobahn oder landwirtschaftliche Intensivflächen, also Maisäcker sind da recht viele auf diesem Schotterboden, obwohl das ja gar nicht eigentlich so gut wachsen wird. Und da konzentriert sich natürlich das Leben sowohl von den Pflanzen als auch den Tieren auf den letzten verbliebenen blühenden Flächen.
Aber es ist ja unglaublich, wenn Sie sagen, so hat es eigentlich früher über also Quadratkilometer
richtig,
ausgesehen.
Richtig, ja, ja. Und da gab es dann früher auch noch die Wanderschäferei im Münchner Osten, die man nur noch vereinzelt heute findet, also auch mehr zur Landschaftspflege und zum Naturschutzgedanken. Aber früher diese Wanderschäferei, die hat dazu beigetragen, dass sich eben dort dieser artenreiche Steppenlebensraum etablieren und erhalten konnte.
Also im Altmühltal wird ja auch damit geworben, wenn man Lammfleisch isst, tut man was für die Artenvielfalt und das ist genau der Grund, wie Sie es jetzt erklärt haben. Bei mir haben sagt man Eumerausch zur Alpenrose, Zeten sagt man in Südtirol, wenn ich richtig informiert bin. Wo können wir da hingehen, wenn wir die mal wieder blühen sehen möchten?
Da müssen wir rauf in die Berge und da ist es auch jetzt noch ein bisschen zu früh, da würde ich sagen, in den niedrigsten Lagen, wo die noch vorkommt, da geht es dann frühestens um Pfingsten los, aber wahrscheinlich eher Ende Juni und dann im Juli bis in August in den Hochlagen. Also das ist eher was im Sommer.
Also das merken wir uns im Hinterkopf. Vorher haben wir erst einmal Ostern und vorhin haben wir schon kurz angesprochen, dass die Wanderschäferei eigentlich sehr, sehr, sehr nützlich ist für die Vielfalt der Pflanzen in Bayern. Und gerade an Ostern kommt ja bei vielen Lammfleisch traditionell auf den Tisch. Können Sie uns das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, wo da die Zusammenhänge sind zwischen der Beweidung mit Schafen und der Artenvielfalt?
Also allgemein der Beweidung, also das, was ein Weidetier schafft, dieser Offenlandslebensraum, also diese Blumenwiesen oder dieses offene Grünland, dass wir dann mit unseren Mähwerken, mit den Maschinen mähen. Also kein Mähwerk kann so gut mähen, wie das ein Weidetier macht, ein Schaf, ob das jetzt ein Pferd, ein Schaf oder eine Kuh ist, weil die viel selektiver fressen, die beißen einiges niedriger ab, anderes höher lassen, manches stehen. Und das andere ist, es gab wissenschaftliche Untersuchungen an Schafen, was so ein Schaf für die Ausbreitung der Pflanzen, wie das da mithilft. Und ein Schaf transportiert pro Jahr etwa 1 Million Pflanzensamen in seinem Fell. Oh, also das, was der Schäfer vielleicht gar nicht so unbedingt will, dass da manche Sachen drin kleben bleiben. Und die fallen natürlich irgendwo anders wieder runter. Und das ist ganz natürlich, wir hätten ja unser Offenland, also unsere Wiesen, die erhalten sich nur, wenn sie gemäht werden. Und das wären früher halt die wilden Tiere gewesen, die es alle nicht mehr gilt. Wir haben keine Wildpferde, keine Wildrinder mehr, keine Bisons mehr bei uns. Und das übernimmt dann die Nutztiere des Menschen. Und wenn das keine Intensivhaltung ist, dass die eingepfercht sind auf einer Fläche, da halten sich nur noch ganz wenige Pflanzen, ganz klar, weil das alles niedergetreten und abgefressen wird. Aber diese extensive Wanderschäferei, die ist also unglaublich förderlich für die Artenvielfalt. Das könnte man auch gar nicht leisten, so zu mähen mit irgendwelchen Mähmaschinen.
Also man sagt ja immer, die Dosis macht das Gift. Das heißt auch hier, also wenn zu viel zu lang abgefressen wird, ist schlecht für die Artenvielfalt, aber wenn die so, wie Sie sagen, beim Wanderschäfer, wenn die durchziehen, gibt es eigentlich kaum was Besseres.
Da gibt es kaum was Besseres, weil das dem natürlichen Zustand am nähesten kommt. Am besten, wenn da nicht nur Schafe mitlaufen, sondern vielleicht auch noch ein paar Ziegen oder manche haben, glaube ich, Esel dabei, weil die dann noch ein paar andere Sachen fressen, zum Beispiel die harten Sachen, die Schafe eher stehen lassen, das Verholzte. Und das ist das, was dem natürlichen am nähesten kommt und was auch für die Artenvielfalt also unglaublich förderlich ist. Und wenn man dann noch sich nicht nur für die Pflanzen interessiert, sondern auch für die Insekten. Es gibt bestimmte Insekten, die sind angewiesen auf die Hinterlassenschaften der Schafe, auf den Schafsdung zum Beispiel. Bestimmte Käfer, bestimmte Mistkäfer zum Beispiel und andere Tiere, die sich davon ernähren. da, das könnte man gar nicht, wenn man da nur noch mit dem Mähtraktor durchfährt. Der hinterlässt keine Schafsköttel.
Mhm. Irgendwie so gefühlt denkt man ja, oh, jetzt kommen die Schafe, die fressen das alles ab, die wertvollen, seltenen Blumen, aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit.
Das ist nur ein Teil der Wahrheit. Klar, wenn man nur eine ganz kleine Fläche hat, wie eben die vorher schon angesprochene Garchinger Heide, die ja nicht sehr groß ist, wenige 100 Quadratmeter. Und da, wenn da die Wanderschäfer drüber ziehen würden, dann würden vielleicht auch manche Pflanzen, die nur an einer Stelle, von denen es nur noch 4, 5 Exemplare oder 10, 15 Exemplare gibt, wenn die mit abgefressen werden und nicht zur Blüte kommen, dann ist das eher nachteilig. Das liegt aber einfach daran, weil die in unserer zersiedelten Landschaft die Flächen zu klein sind. Mhm. Aber wenn die Flächen groß genug sind, dann verkraften die das. Man muss sich immer vorstellen, natürlicherweise werden da auch die Wildtiere durchgezogen. Mhm. Und viel schlimmer als das Mähen durch Schafe oder durch das Mähwerk jetzt, wenn es in regelmäßigen Abständen geschieht, ist nicht zu mähen nicht zu beweiden, weil die Flächen dann verbuschen und mit der Zeit sich dann da wieder ein Wald entwickeln würde.
Mhm. Also man hat ja manchmal die Vorstellung, man muss die Natur der Natur überlassen, aber da macht sie das, was sie natürlicherweise macht. Und dann
hätten wir bei uns hier in Mitteleuropa auf vielen Flächen eben einen Mischwald. Das wäre eigentlich unsere natürliche Form. Daher, das ist auch für viele Tiere, wäre das sinnvoll, für Wölfe, Bären, Luchse und so weiter, die bei uns aber größtenteils ausgerottet sind. Und die größte Artenvielfalt, zumindest bei den Insekten und bei den Pflanzen, haben wir einfach im Offenland. Und das sind Flächen, die seit dem Mittelalter eben durch die Rodung dieser Wälder erst entstanden sind und dann durch die Landwirtschaft. Und da haben sich diese Pflanzenarten dann drauf angepasst, an diese zweimalige Maat im Jahr oder eben an die extensive Beweidung.
Und so Naturschutzflächen, also wie jetzt die in der Garchinger Heide, wissen Sie das zufällig, wie die gepflegt wird?
Ja, das macht der Heideflächenverein und das wird dann also auch von Landwirten gepflegt, die da im Vertragsnaturschutz das machen und die tatsächlich zu fest ausgewählten Zeitpunkten dann mit dem Balkenmäher das mähen. Also das ist auch kein Häckselmäher, der die Insekten mit zerhäckselt oder kein Mulchmäher, sondern da wird also dann Heu gemäht und das dann auch von der Fläche entfernt und nicht liegen gelassen, damit sich die Pflanzen eben dort optimal entwickeln können.
Und da sind ja dann bestimmt auch viele Samen drin von seltenen Pflanzen,
genau,
in dem Heu.
Genau, und das ist auch eine Sache, die heute mehr und mehr gemacht wird. Mit diesem Heu kann man quasi neue Flächen beimpfen und dann zum Beispiel hier im Raum München Ausgleichsflächen, wo der Oberboden abgeschoben wird und auf den Kies ausbringt, also nicht auf den fetten Boden und dort dann eben eine ähnliche Vegetation hervorruft. Das darf man aber, muss man auch tatsächlich mit Bedacht machen und auch gut ausgewählt und am besten wissenschaftlich betreut, dass halt nicht irgendwo in der Landschaft irgendwas ausgebracht wird, sondern nur dort, wo die Pflanzen auch natürlicherweise vorkommen.
Mhm. Ja, sonst ist es ja verschwendet, weil dann, wenn der Lebensraum nicht passt, dann passiert genau gar nichts. Jetzt haben wir mal Blumen aus Tirol von den Weißenkörner zur Abwechslung und dann würde ich gerne noch mal ein bisschen mit Ihnen drüber sprechen, von diesen 6000 verschiedenen Arten, die in der Flora von Bayern versammelt sind, sind ja nur 3000 ursprüngliche heimische Arten. Und über dieses Wechselspiel zwischen welchen, die neu kommen und anderen, die verschwinden, da würde ich gerne mal ein bisschen ausführlicher mit Ihnen reden. Habe die Ehre heute mit dem Botaniker Andreas Fleischmann. Er ist einer der Herausgeber der Flora von Bayern. Das wirklich monumentale Werk, das alle 6000 in Bayern bekannten Arten dokumentiert und mit 2500 Fotos illustriert. Jetzt haben wir schon vorhin kurz angesprochen, es sind 6000 Arten insgesamt, also alles, was außerhalb der Gärten vorkommt. 3000 sind ursprünglich bayerische Arten. Mhm. Kann man sagen, warum kämen dann die anderen vor?
Weil das auch ganz wichtig ist, die zu dokumentieren. Das sind also sogenannte Neophyten, pflanzliche Neubürger, also die eigentlich nicht heimisch sind, die von sonst woher kommen, manche auch aus anderen Teilen Europas nur, vieles aber aus Nordamerika, aus Asien und ganz viele davon sind eben Gartenflüchtlinge oder sonst unabsichtlich irgendwie mal mit den Wanderschuhen eingeschleppt. Und das ist sehr wichtig, die zu dokumentieren, weil einige davon invasiv werden können, also sich massiv ausbreiten können und andere Pflanzenarten verdrängen. Eine Pflanze, die uns zum Beispiel im Herbst oder ab Hochsommer auffällt, entlang von den Straßen, ist das spatelblättrige Greiskraut. Das ist eine Pflanze, die dann gelb blüht, entlang von Bahngleisen, Autobahnen. Wir Botaniker nennen die manchmal scherzhaft Autobahngold, weil da sonst nichts anderes wächst und die macht da ganze gelbe Teppiche. Das ist eine Pflanze, die kommt ursprünglich aus Südafrika und kam mit Schafswolle hierher aus Südafrika.
Nee. Wenn man vorher über die Schafe geredet,
genau, gibt es eben auch. Und also es ist ganz wichtig, dann auch zu dokumentieren, was hier auftaucht. Für den Naturschutz wichtig sind eben nicht nur die heimischen Arten, die es zu erhalten und zu bewahren gibt bei uns, sondern auch die nicht heimischen Arten, die ja eine Bedrohung für die heimischen sein könnten. Mhm. Und da ist es ganz wichtig, das zu dokumentieren. Das indische Springkraut zum Beispiel, eine ursprüngliche Pflanze, die als Zierpflanze aus dem Himalaya zu uns kam, die man aus den Wäldern vielleicht kennt, so rosa Blüte im Hochsommer oder Frühherbst, die war in den Anfängen unserer Kartierung in den 1980er Jahren, gab es da wirklich nur in wenige Regionen in Bayern, wo die gefunden wurde, und mittlerweile kommt sie flächendeckend vor.
Mhm. Duftet ganz toll, finde ich.
Ja, man kann auch die Samen essen übrigens, schmecken so nussartig. Ist aber durchaus eine invasive Art, die an Bodenstörstellen im Wald sich dann massiv ausbreitet und vor allem entlang der Flüsse sich massiv ausbreitet, dort auch andere heimische Arten verdrängen kann, wenn so ein ganzes Springkrautdickicht dort wächst. Aber wir haben sogar noch viel schlimmere invasive Neophyten.
Also wir haben in der ersten Stunde schon angesprochen, den Riesenbärenklau.
Genau, ja.
Gibt es eine Art, wo man sagt, Sie haben auch erzählt, dass es die Schwarzliste gibt, wo die Pflanzen draufstehen, die man eigentlich bekämpfen muss. Gibt es eine Art, wo Sie sagen, die schlägt wirklich alle anderen?
Das ist je nach Region unterschiedlich, weil in einigen Regionen auf den fränkischen Sandböden machen andere Pflanzen Probleme als auf Kiesböden, auf feuchten Böden oder auf trockenen Böden. Es gibt bestimmte Lebensräume, wo bestimmte Arten dann sehr, sehr invasiv werden können. Der Riesenbärenklau, den sehe ich deswegen sehr problematisch, weil der sowohl für uns Menschen gefährlich ist, weil der eben der Saft Verbrennungen auf der Haut hervorrufen kann und weil diese riesigen Blätter wirklich alles darunter ersticken. Und wenn man an der Loisach zum Beispiel mal guckt, an den Flussufern, da ist was früher, gab es Kiesinseln, die mit seltensten Alpenpflanzen noch zugewachsen waren, und das ist heute ein Dickicht von Japanknöterich und Riesenbärenklau. Also die beiden machen tatsächlich schon ziemliche Probleme.
Mhm. Aber werden die dann auch aktiv, also man gibt so Programme, dass
genau,
man sagt,
genau, ja.
Manchmal also hat man einen, gar keine Chance damit.
Genau, also der Riesenbärenklau oder auch diese Ambrose, die ich vorhin erwähnt habe, diese stark allergieausgelösende, die werden bekämpft. Also das kann man auch melden, wenn die entlang der Straßen wachsen, an die Autobahnmeistereien zum Beispiel oder an die zuständigen Behörden, und das wird dann entfernt. Also das hat man vielleicht schon gesehen, auch entlang der Bahngleise mal, dass da so große Stauden, also dieser Riesenbärenklau, der wird 2 bis 3 Meter hoch, dass dann da so Müllsäcke drüber gezogen werden über die Blüten, dass der eben nicht zum Aussamen kommt, und dann wird diese Pflanze dann auch entfernt. Also entweder muss den Wurzelstock ausstechen, abschneiden, bringt nichts, dann treibt die bloß wieder aus. Und da wird eben versucht auch zu verhindern, dass der die Samen bildet, weil der Tausende von Samen bildet und dann ganz,
und
ganz schnell.
Die bleiben ganz lange im Boden, wie Sie vorhin gesagt haben.
Genau, die können so lange im Boden bleiben und die breiten sich ja so massiv aus. Mhm. Und diese Pflanzen, die werden tatsächlich dann auch bekämpft. Da gibt es also dann eine Handlungsliste, die dann auch europaweit sind diese Pflanzen quasi auf einer Schwarzliste und werden bekämpft.
Jetzt, also es reisen Menschen natürlich, die Dinge verbreiten. Sie haben gesagt, mit der Schafwolle natürlich ist jetzt diese eine Pflanze gekommen. Es sind ja viele andere Güter, wo ja unwillentlich irgendwie Samen, meistens sind Samen wahrscheinlich.
Genau, meistens sind Samen. Also bei den Tieren ist es noch viel mehr dokumentiert, was da mit den Handelsgütern weltweit an Tieren verschleppt wird, die auch Probleme bei uns bereiten. Mhm. Und bei den Pflanzen ist es tatsächlich auch so, dass einige Pflanzen, die sich massiv ausbreiten, mit Zierpflanzen, die dann aus Südeuropa oder Osteuropa bestellt wurden, übers Internet oder von irgendwelchen Baumschulen, dass mit dem Wurzelballen dann irgendwelche anderen Pflanzen mitgebracht werden, die dann als Unkraut oder als Beikraut auskommen und sich massiv ausbreiten. Man muss aber ganz klar auch sagen, von den Pflanzen, die bei uns als Neophyten dokumentiert sind und die sich vor allem invasiv ausbreiten, ist der Großteil, ich glaube 80% vom Menschen bewusst in die freie Natur gepflanzt worden. Mhm. Das ist ja zum einen, wenn man gesagt hat, man möchte eben die heimische Natur bereichern, muss man den schwarzen Peter tatsächlich auch ab den 60er Jahren damals den Imkern zuschieben, die also gesagt haben, wir wollen das Trachtangebot für die Honigbiene verbessern. Mhm. Das war also das Springkraut oder der Riesenbärenklau, die wurden von Imkern bewusst ausgebracht in die freie Landschaft, um für die Honigbienen da das Nahrungsangebot zu erweitern. Ich glaube, das war ganz häufig ein Schuss in den Ofen, weil die wenigen Wochen, die diese Pflanze, diese massive, sich ausbreitende Pflanze blüht und dann vielleicht sogar das Trachtangebot für die Honigbiene bereichert, auf der Fläche, auf der diese Pflanze sich ausbreitet und die anderen Arten verdrängt, diese anderen Arten hätten wahrscheinlich das ganze Jahr über geblüht und ein viel ausgewogeneres Blühangebot an heimischen Pflanzen für die Bienen geliefert.
Hat ja natürlich auch zur damaligen Zeit niemand abgesehen.
Hat niemand absehen können.
Wir sind halt oft leichtsinnig, dass man sagt, oh, das ist interessant und da könnte ich jetzt aus dem Garten auch das hinpflanzen.
Genau, leider macht
Also auch wir Hobbygärtner sind ja manchmal da nicht ganz vorbildlich.
Genau, der Schmetterlingsstrauch oder Schmetterlingsflieder ist eine Art, die auch auf der Schwarzliste in vielen europäischen Ländern schon ist und in Deutschland kommt. Wenn sie nicht schon drauf ist, darf also auch im Gartenhandel nicht mehr dann verkauft werden, weil die sich auch massiv ausbreitet. Das war hier in Bayern noch lang kein Problem. Wenn man dann mal Richtung in den Norden gegangen ist, wo es ein bisschen wärmer ist, da ist dieses Bahngelände schon flächendeckend. Und dieser Strauch breitet sich auch gerade aus und der geht sogar in die Naturschutzflächen, in die Magerrasen und kann sich dort ausbreiten. Das ist also auch der nächste invasive Neophyt. Und wir Menschen lernen leider nie draus. Also wenn ich so sehe, der Wald für die Zukunft oder die neuen klimaverträglichen Pflanzen, was da auch im Gartenbau drauf gesetzt wird, auf Robinien, Schmetterlingsstrauch und so weiter oder den Götterbaum, da wird es mir als Botaniker ganz Angst und Bange, weil das sind Arten, die teilweise auf der EU-Schwarzliste als hochinvasiv Arten geführt werden.
Ach, interessant.
Also man sollte meiner Meinung nach eher auf die heimischen Arten setzen und da auf die genetische Vielfalt. Mhm. Also auch beim Eschentriebsterben, wo jetzt amerikanische Eschen gepflanzt werden. Man merkt aber dann, dass gegen dieses Eschentriebsterben auch in unseren Auwäldern einzelne Escheninindividuen resistent sind. So funktioniert Natur. Und die sind aus Samen gekommen und die werden sich auch weiter vermehren und durchsetzen. Aber der Mensch und gerade
aber
wenn...
Aber es dauert dem Menschen so lange.
Das dauert dem Menschen so lange und gerade wenn natürlich ein Forstwirt davon leben muss, da sehe ich das durchaus auch, dass es dem ein bisschen schneller gehen muss und der hätte halt gerne gleich schon seine Pflanzen, die da bereit zur Pflanzung sind und die in wenigen Jahren oder Jahrzehnten einen Ertrag liefern.
Also Robinien, sagt mir auch Scheinakazien,
genau.
Das ist dasselbe. Mhm. Was ist das Problem bei dem, bei der Baumart?
Zum einen, die ist giftig. Also auch für Säugetiere giftig, aber das größere Problem ist, dass die sich auch über Samen und Wurzelbrut, also die macht keine Ausläufer, massiv vermehrt. Das ist hier im Süden noch nicht so auffällig, wenn man da guckt, da verhalten die sich noch schön brav eigentlich dort, wo sie gepflanzt sind. Wenn man aber nach Nordbayern geht oder wenn man sich mal in Südeuropa, in Italien, in den Macchien umschaut, also dort in den Strauchlandschaften, da gibt es einige Gegenden, wo nur noch eine Wüste von Scheinakazien oder Robinien wächst, weil die alles andere verdrängen. Also die werden auch im Naturschutz große Probleme machen, wenn man die aus dem Boden kaum mehr rauskriegt. Und das sind Schmetterlingsblüter und die bringen eine zweite negative Eigenschaft auf nährstoffarmen Böden mit sich, denn die haben eine Symbiose mit Knöllchenbakterien und können Luftstickstoff binden und Stickstoff im Boden anreichern. Da freut sich der Gärtner, weil der Boden dann nährstoffreicher wird, aber bestimmte Pflanzen, die diese Nährstoffe nicht vertragen, die haben dann das Nachsehen und die verschwinden in diesen Flächen. Selbst wenn man die Akazien dann oder diese Scheinakazien entfernt, hat der Boden so viele Nährstoffe, dass manche Raritäten, bestimmte Orchideen zum Beispiel, dort nicht mehr wachsen können.
Und die nährstoffarmen Böden, das sind eigentlich aus botanischer Sicht die wertvollsten,
genau,
oder?
Genau, das ist das, was Charles Darwin schon ein Paradox genannt hat. Das ist generell auf diesem Planeten so, je nährstoffärmer ein Ökosystem ist, desto höher die Artenvielfalt. Und je nährstoffreicher ein Ökosystem ist, desto weniger Artenvielfalt hat man, weil sich dann dort die sich durchsetzen können, die bringen eine große Masse aus. Mhm. Und auf einem nährstoffarmen Boden, da tummeln sich viele, viele Spezialisten, die dann Hand in Hand gehen. Die tropischen Korallenriffe oder die tropischen Regenwälder am Amazonas, dort, wo sich die höchste Artenvielfalt auf diesem Planeten findet, das ist immer da, wo das Wasser oder der Boden extrem nährstoffarm ist. Und unsere artenreichsten Lebensräume, das sind tatsächlich nährstoffarme Trockenrasen, das sind die nährstoffarmen Moore in den Alpen, die nährstoffarmen Böden. Dort finden sich die höchste Artenvielfalt auf auf kleiner Fläche.
Mhm. Und könnte man jetzt daheim im Garten, da haben wir ja Gestaltungsfreiheit, könnte man ja bewusst eigentlich auch ein Beet zum Beispiel anlegen mit ganz magerem Boden, oder?
Das könnte man, genau. Man kann das mit Sand zum Beispiel ausmagern und dann heimische Wiesenpflanzen ausbringen und dann da die heimischen Pflanzen und Insekten beobachten. Das geht. Man kann beides also nebeneinander machen. Auf der einen Seite das Gemüsebeet, wo man einen hohen Ertrag haben will. Mhm. Da bringt man Kompost ein oder eben nährstoffreiche Erde, wenn man da nur wenige Pflanzenarten haben will, die einen hohen Ertrag liefern sollen. Und auf nährstoffarmem Boden kann man dann also viele verschiedene Pflanzenarten nebeneinander haben, die dann miteinander dort auskommen und dann eben Biodiversität, also Artenvielfalt schaffen.
Aber die kommen nicht von alleine, sondern da muss man dann schon aktiv nachhelfen.
Dass genau,
kommen,
da oder? Muss man entweder mit einer Blühmischung heimische Pflanzen, also am besten Regio-Saatgut, also regionales Saatgut nachhelfen, oder man schaut sich an, wo gibt es denn noch bei uns eine dieser Blumenwiesen und fragt dann den Grundstücksbesitzer, den Landwirt oder den Flächenbesitzer, ob man da nicht vielleicht kurz vor der Maat ein paar Samen entnehmen darf.
Samenraub.
Genau, das finde ich tatsächlich am allerbesten, weil man dort dann Artenvielfalt vor der Haustür hinkriegt und zwar auch die am besten angepasste. Das ist ja nicht nur so wie bei den Obstbäumen, dass es da lokale angepasste Sorten gibt oder bei den Nutztieren, sondern auch bei den Pflanzen ist es so. Und wenn man jetzt hier aus dem Alpenvorland, aus dem Münchner Raum irgendwelche Margeriten nimmt und die dann an sein Grundstück irgendwo in Unterfranken ausbringt, dann ist es denen wahrscheinlich zu trocken und zu warm dort. Die haben also eine eigene, das ist dieselbe Art, aber eine eigene, lokal angepasste, ja.
Schaut nur von außen Population. Genauso aus, und es hat aber in Wirklichkeit andere Bedürfnisse.
Genau, richtig.
Also jetzt haben wir gute Ideen für unseren eigenen Garten bekommen. Vielen Dank dafür erst einmal noch. Andreas Fleischmann ist heute mein Gast, der Botaniker. Und er hat mir gerade gesagt, er wird immer häufig nach seiner Lieblingspflanze gefragt. Und das wollte ich gerade nicht fragen. Aber jetzt weiß ich schon, was ist. Jetzt muss ich doch fragen, was ist.
Ja. Also das ist gar nicht irgendeine besondere seltene Orchidee. Oder mein Forschungsgebiet sind eigentlich fleischfressende Pflanzen. Auch da haben wir in Bayern ein paar heimische. Aber wenn ich nach der Lieblingspflanze gefragt werde, muss ich eigentlich nicht lange überlegen. Das ist die Wiesenglockenblume. Das ist eigentlich etwas völlig Gewöhnliches, aber was immer seltener wird auf unseren Wiesen, weil die wirklich diese zweischürigen Wiesen braucht, also diese Blumenwiesen, die zweimal im Jahr gemäht werden. Die vertragt also weder eine Silagemaat noch eine zu starke Düngung. Und diese Pflanze wird immer seltener und das ist quasi ein Beispiel stellvertretend für die ganzen Blumenwiesen, diese bunten Blumenwiesen, die immer weniger werden. Und vor allem gibt es dann auch eine ganze Reihe von Wildbienenarten, die die Wiesenglockenblume brauchen, bestimmte Rüsselkäfer. Also die bringt eine ganze Schar von Bewohnern mit, wie fast jede Pflanze. Und deswegen ist diese kleine, unscheinbare Pflanze eigentlich so meine Lieblingspflanze in der heimischen Flora.
Und sehr lustig, die Stammhörer haben wahrscheinlich die Geschichte schon mal gehört von mir. Ja, vor ein paar Jahren in meinem Gemüsegarten ist ein Unkraut aufgegangen, wo ich mir gedacht habe, was kann jetzt das sein? Das kenne ich gar nicht. Und aus reiner Neugier habe ich es in ein Töpfchen gepflanzt und habe halt gewartet, was sich daraus entwickelt. Was war's? Eine Wiesenglockenblume.
Mhm, genau. Und die schaut am Anfang, wenn sie klein ist, aus wie ein Feldsalat. Und die könnte man genauso wie diesen Rapunzel essen. Weil es gibt Glockenblumen, es gibt sogar eine Rapunzelglockenblume in Nordbayern. Die hat man tatsächlich wie ein Feldsalat gegessen. Da hat man auch die Wurzeln gegessen in Notzeiten. Die sind nicht giftig, schmecken ein bisschen bitter. Also man könnte sie sogar essen. Es gibt viele heimische Pflanzen.
Das war ja direkt schade.
Genau, ja.
Also ich habe die dann im Herbst wieder in den Garten gepflanzt. Und seitdem habe ich jetzt immer irgendwo in meinen Gemüsebeeten eine Wiesenglockenblume.
Bei Gärtnern oder bei Naturgärtnern gibt es den Spruch, wer zu viel jätet, raubt sich so mancher Überraschung.
Jawohl, also das, genau.
Einfach mal wachsen lassen und schauen, was draus wird, weil manches, was so ausschaut wie ein vermeintliches Unkraut, entpuppt sich dann als wunderschöne Pflanze.
Genau so war es. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch heute, Herr Fleischmann, und wünsche Ihnen vor allem viel Erfolg mit Ihrer wichtigen Arbeit für die heimische Pflanzenwelt und bedanke mich ganz herzlich. Ich habe mich wirklich gefreut, dass Sie da waren.
Vielen Dank.